Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch zu Into the Woods, Ab in den Wald von Stephen Sondheim. Ich heiße Johann Casimir Eule und ich habe heute für unser Gespräch zwei besondere Gäste hier im Studio sitzen, nämlich Ocarina Peter und Timo Dendler. Beide Namen sind Ihnen vermutlich schon bestens bekannt, denn Ocarina Peter und Timo Dendler begleiten seit vielen Jahren Produktionen an der Semperoper. Sie haben unter anderem Das Geheime Königreich von Ernst Krenek, Er Hot bzw. Die Hitze von Friedrich Goldmann, die Uraufführung The Killer in Me is the Killer in You, My Love, Trouble in Tahiti, zuletzt die Blues Brothers und jetzt Into the Woods ausgestattet. Immer zusammen, immer sowohl das Kostüm als auch das Bühnenbild. Deswegen gleich meine erste Frage an euch beide. Wieso und seit wann arbeitet ihr denn zusammen?
Also wir haben beide in Düsseldorf an der Kunstakademie Düsseldorf studiert bei Karl Kneidel. Und ja, ich war so, glaube ich, ein, zwei Semester über Ocarina. Und es gab dann einen Tag, wo wir zusammenkamen. Und das war bei den Wiener Festwochen, wo uns Karl Kneidel beide als Bühnenbildassistenten engagiert hatte mit Peter Zadek in der Regie. Und ja, da war es, ich glaube, nach zwei, drei Wochen ging es gar nicht anders. Da haben wir uns gefunden und ja, dann irgendwie auch näher kennengelernt und auch lieben gelernt, muss man ganz klar sagen. Und ja, daraus hat sich dann quasi eine Teamarbeit entwickelt, die bis heute anhält.
Ich würde fast sagen, wir haben das gar nicht so bewusst erfunden, dass wir nicht nur zusammenleben, sondern auch zusammenarbeiten wollen. Das haben zum Glück auch andere gesehen und uns nahegelegt. Also ich erinnere mich, dass wir nach dem Studium auch erstmal versucht haben, nicht getrennte Wege zu gehen, aber jeweils selbstständig zu werden auf eigenen Beinen und auch durchaus solistisch. Und dann aber immer der eine oder die andere gefragt wurde, ach komm doch mit, hier wird noch jemand gebraucht. Und so hat sich das wirklich von selber entwickelt, unsere Teamarbeit.
Was würdet ihr denn sagen, habt ihr als Kernelement von Karl Kneidel, der ja wirklich ein berühmter Professor und Ausbilder von Bühnen- und Kostümbildnerinnen war, von ihm gelernt?
Ich glaube, das Erste oder Wichtigste, und es ist ja auch heute noch so, ist, dass es um Teamarbeit geht, dass es einfach darum geht, dass Menschen zusammenarbeiten.
Ich würde sagen, das Vertrauen in die literarische Vorlage. Also selbst wenn ein Text erstmal sperrig ist oder auch ein Opernstoff einem erstmal so nicht zusagt, die ganz instinktiven Gefühle und Empfindungen, die man hat, wenn man etwas zum ersten Mal liest und weiß, man muss eigentlich dafür Entwürfe machen, dem das aufzuspüren und dem nachzugehen, das weiß ich ganz klar. Das habe ich bei ihm in den Anfängen beobachtet und das macht mir heute noch Mut.
Ja, und auch ein Risiko einzugehen, zu sagen, komm, jetzt machen wir das mal, aber wir können auch scheitern und auch das ist erlaubt.
Ja, also als Dramaturg freut mich das natürlich, dass ihr artikuliert, dass der Text oder die Vorlage so wichtig ist und dass man auch auf die Qualität dieser Quelle erstmal vertrauen darf. Aber ich denke auch in meiner Wahrnehmung, ich habe ja auch andere Schülerinnen von Karl Kneidel kennengelernt, ist dann, sagen, diese enorme kreative Freiheit, die er gleichzeitig offensichtlich in der Lage ist, freizusetzen in seinen Schülerinnen und Schülern oder am Ende vielleicht auch nur solche zu seinen Meisterschülern, und ihr wart das beide, erwählt, die darüber auch verfügen.
Ja, das stimmt. Also was Timo gerade gesagt hat, die Zusammenarbeit mit den Regisseuren und Regisseurinnen und den Dramaturgen, für die muss man sich natürlich offenporig zeigen. Und das schließt aber mit ein, dass wir selber auch, glaube ich, gelernt haben über die Jahre und auch nicht zuletzt bei Karl Kneidel, dramaturgisch zu denken. Also wo geht die Reise los und wo endet sie? Oder was sind die Zwischenstationen eines Entwurfs, einer Interpretation sozusagen? Also was kann das Bühnenbild im Laufe der dramaturgischen Erzählung mitliefern? Und auf was machen wir natürlich automatisch dadurch aufmerksam?
Das ist eine wunderbare Überleitung hin zu unserem Stück Into the Woods, Ab in den Wald. Das spielt, so mag man es sich vorstellen, im Wald, das sagt der Titel schon. Wir haben eine Fülle an unterschiedlichen Märchenfiguren, die sich alle getrieben von ihren Wünschen hineinbegeben in den Wald. Es hat der Wald in der Märchenliteratur ja insgesamt eine herausragende und auch besondere Bedeutung. Herausragend deswegen, weil rein numerisch in den meisten, zumindest deutschen Märchen, tatsächlich der Wald auch vorkommt. Und auf der anderen Seite, weil eben im Wald mit den Figuren in der Regel etwas passiert. Also der Wald als ein Ort der Transformation verstanden werden kann, nehmen wir Rotkäppchen, das sagen arglos bewährt mit einer Flasche Wein und einem Kuchen hineingeht in den Wald, um die Großmutter zu besuchen und dann dort spannende oder auch entsetzliche Abenteuer erlebt und sicher als eine andere wieder herauskommt, als sie hineingegangen ist. Jetzt sind wir auf Semper 2 mit diesem Stück. Wir sind sehr nah dran als Publikum. Illusionstheater schließt sich da eigentlich fast von selbst aus. Ja, und wie überträgt man eben diese Welt nun auf die Bühne und welche Wandlungsfunktion hat sie eben auch, Ocarina, wie du es gerade beschrieben hast?
Es lag relativ schnell eigentlich auf der Hand, dass wir aufgrund des kleinen Ortes, in dem wir den Wald bebildern wollten, eher sowas wie einen Baukasten zur Verfügung stellen müssen oder dürfen. Also, dass der Wald in dem Fall eine Metapher ist, die wir zu deuten haben, das war relativ schnell klar. Es gibt ja ganz viele verschiedene Situationen in diesem, unserem Into the Woods, in diesem Wald. Und wir haben einfach versucht, atmosphärisch möglichst ein großes Vokabular anzubieten, wo wir Lichträume schaffen können, wo wir die Darsteller dazu auch animieren, Räume entstehen zu lassen und einen Baukasten zur Verfügung zu haben, der irgendwann den ganzen Raum einnimmt, aber am Anfang vielleicht fast unsichtbar ist. Das waren so die Prämissen, würde ich sagen. Bei uns spielt Material immer eine ganz große Rolle, also das nicht unwesentliches Element unserer Bühne ist ein riesiger Spiegel, der rautenförmig eingekerbt ist. Da spielt sicher auch eine Märchentradition eine Rolle. Und der spiegelt eben auch die Zuschauer. Und somit sitzen wir eigentlich dann alle irgendwann im Wald und können den Geschichten folgen.
Ihr arbeitet gemeinsam als Bühnen- und Kostümbildner. Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückguckt oder auch kürzer, dann ist das ja häufig getrennt in den Besetzungen und häufig wird dann das Kostümbild den Frauen zugeordnet oder wir erleben sehr, sehr viele Kostümbildnerinnen. Häufig liegt das Bühnenbild noch bei Männern. Ihr habt euch bewusst dazu entschieden, beides immer gemeinsam zu machen. Wie funktioniert dieser gemeinsame Prozess?
Also der Prozess, der künstlerische Prozess, den wir im Atelier führen mit wir zusammen und mit dem Dramaturgen, Regisseurinnen, den machen wir gemeinsam und da trennen wir überhaupt das gar nicht auf. Da ist Bühne und Kostüme zusammen. So haben wir es auch gelernt und so sehen wir das auch sowieso schon. Im Theater, in der Praxis selber, ist es natürlich dann wieder so, dass wir uns dann doch wieder aufteilen. Aber da kann es auch mal so sein. Das ist klar. Die Bühne braucht einen Ansprechpartner, die Kostümabteilung braucht einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Da teilen wir uns schon auf, aber es gibt natürlich mal Anproben, die ich dann leite und sage, komm, das mache ich jetzt mal. Und dann gibt es Bühnenproben, die Ocarina übernimmt und eine technische Einrichtung. Den Weg gehen wir durch. Also wir sind immer gut informiert zueinander und sehr gut abgesprochen, weil wir natürlich das Ding auch schon von der Geburt an erfunden haben und uns da sehr gut auskennen.
Da darf man sich auch nicht widersprechen, wenn da mal der eine zur Kostümanprobe geht und dann der andere.
Doch, ich finde, man darf sich absolut widersprechen. Also mittlerweile machen wir uns da, würde ich fast jetzt mal uns aus dem Nähkästchen plaudern, schon fast einen Spaß draus. Also diese Offenheit, die nehmen wir uns ehrlich gesagt immer mehr raus. Wir sind zwei eigenständig denkende Menschen. Ne? Ich glaube, jeder, der mit uns arbeitet, merkt, dass das aus einer Brühe kommt und dass das in einem Topf gekocht wurde. Und wir benutzen das fast inflationär, das Wort Mikrokosmos, aber es trifft einfach zu. Es ist eine kleine Welt, die wir erfinden, in der die Kostüme automatisch irgendwie sinnstiftend platziert sind und das Licht und die Materialien möglichst koexistieren. Aber wenn wir uns mal nicht einig sind, dann gibt es auch da eine Lösung. Und das ist, glaube ich, für alle befruchtend eher.
Ja, oder wir hinterfragen uns auch gegenseitig. Es ist ja auch das, was das Guttun, Wohlwollende daran, ja, dass man sagt, Mensch, guck mal, ich sehe es doch ein bisschen anders. Also da müssen wir noch mal ran oder so. Ja, und Also das ist dieses Ping-Pong-Spiel, was wir da natürlich über Bande spielen.
Und offensichtlich sehr erfolgreich über all die Jahre. Eure Stationen haben euch weit, sagen, durch den deutschsprachigen Theaterraum geführt. Ihr habt in Zürich, in Stuttgart, in Mannheim, in Karlsruhe, in Nürnberg, in München, Köln, Wiesbaden gearbeitet und unter anderem auch viel mit Peter Konvitschny, der ja auch an der Semperoper der eine oder andere Produktion macht und vor allen Dingen bezogen auf die Produktion in Semper 2 mit Manfred Weiß. Into the Woods ist ein Märchen-Musical, so könnte man es bezeichnen. Und gleichwohl ist diese Bezeichnung vielleicht etwas irreführend. Inhaltlich gesehen werden sehr viele Märchen zitiert, sehr viele Märchenfiguren tauchen auf. Rotkäppchen fiel schon, Aschenputtel, Großmütter, Prinzen begegnen sich, konterkarieren auch ihre Wünsche und ihre Bestrebungen. Mich würde interessieren, welchen Zugang habt ihr selbst zu Märchen? Seid ihr mit Märchen aufgewachsen?
Also bei mir fing das Theater mit Märchen an. Mein Vater hatte mich mitgeschleppt in damals noch in Ulm ins Theater und war Hänsel und Gretel. Und ich war so aus dem Häuschen anschließend, dass ich darauf bestand, das ganze Stück zu Hause nochmal nachzuspielen. Mein Vater war die Hexe und ich glaube, Hänsel und Gretel abwechselnd gespielt und ihn dann zum Schluss natürlich in den Ofen geschubst. Da haben wir so lange getrieben, bis die Nachbarn oben geklopft haben. Und da mussten wir aufhören. Aber das habe ich seither, war das so mein Ursprung. Aber ich sag mal so, Märchen wurden bei uns zu Hause nicht erzählt. Meine Mutter war eine alt 68er oder eine 68er Frau, die hat, da war das irgendwie, das war nicht angesagt. Wir hatten immer so die Anti-Märchen zu Hause gehabt. Ja? Meine Großmutter hat Märchen erzählt und die waren gruselig. Vor denen habe ich mich wirklich gegruselt. Also das waren scheußlich. Aber irgendwie haben die auch geholfen, ja, Ängste zu verarbeiten.
Ja, die waren damals umstritten. Das haben wir ja gelernt. Es war ja Bruno Bettelheim, der durch sein Buch Kinder brauchen Märchen diese Anti-Haltung den Grimmschen Märchen gegenüber im Westen aufgebrochen hat und für ein neues Verständnis gesorgt hat. Also bei uns zu Hause stand dieses Buch im Bücherregal und meine Mutter hat uns die Märchen vorgelesen. Ich und meine Frau, wir haben unseren Kindern auch Märchen vorgelesen. Allerdings fand ich es zum Teil wirklich frappierend, wie heftig die auf diese Geschichten reagiert haben. Heftig im Sinne von verstört oder irritiert. Wo man dann selber auch nochmal als Elternteil darüber nachdenkt, was lösen diese Geschichten tatsächlich aus. Ja. Ocarina, wie war es bei dir?
Bei mir war es ähnlich. Wir gehören ja eigentlich der gleichen Generation an. Also ich bin eher so ein Grips-Theater-Kind. Trotzdem habe ich meinen Weg zu den Märchen gefunden. Ich glaube, ich würde sogar sagen, ich hatte da richtig Bock drauf. Also ich habe mir meine Märchenstoffe schon selber gesucht. Meine Oma hat da auch zu beigetragen. Meine Eltern waren jetzt auch nicht strikt dagegen, aber das Buch kenne ich auch, Kinder brauchen Märchen. Bilde ich mir ein, auch diese Diskussion darüber, ob das jetzt pädagogisch wertvoll ist oder nicht, auch wirklich selber mitbekommen. Also ich kann mich an Gespräche darüber genauestens erinnern und nichtsdestotrotz haben die Märchen auf mich eine viel zu große Anziehungskraft ausgewirkt, als dass ich davor verschont geblieben wäre. Ich hatte auch meine Lieblingsmärchen, ich erinnere mich, Dornröschen hat mich wahnsinnig beschäftigt. Also 100 Jahre zu schlafen, das war für mich so schlimmer als der Tod. Ja, und auch verflucht zu werden, das sind alles Dinge, die ich heute noch extrem aufregend und spannend finde. Und ich würde mich auch immer noch als ein Märchenkonsument verstehen, bis heute.
Ja, es sind wirklich existenzielle Ängste oder auch Bedürfnisse, die dort verhandelt werden. Mein Lieblingsmärchen waren die Bremer Stadtmusikanten. Die haben ja eigentlich wenig märchenhafte Elemente im Sinne von Hexen, Zauber, Magie. Da geht es ganz handfest darum, dass vier verlorene Seelen sich zusammenfinden und das Böse in Form von Räubern im finsteren Wald überwinden. Die sind ja nie nach Bremen gekommen. Aber ich glaube, ich hatte immer auch eine etwas sentimentale Beziehung dazu, weil ich selber aus Bremen stamme und diese Stadt dann im Laufe meiner Jugend verlassen habe und das war immer so ein bisschen nach Hause kommen oder eine Sehnsucht danach. Das fand ich cool, dass es ein Märchen gab, das auch diese Stadt mit dem Titel führt. Was war dein Lieblingsmärchen?
Ja, ich überlege gerade. Also wir hatten dann doch irgendwie, Freunde haben uns Platten geschenkt. Das war ja die Zeit der Schallplatten und der Kassetten. Und ich hatte so 2, 3 Schallplatten, wunderbare gesprochen. Das war DDR-Schauspielerin. Ich glaube, Kleiner Muck, das ist ein super Märchen, was mich immer beschäftigt hatte. Ja, ist jetzt aber nicht das klassische Grimm-Märchen, aber der Muck hat mich total beschäftigt, ja, mit diesen Schuhen, mit dem, also diesen Eselsohren. Und übrigens haben wir dann sehr viel Märchenstücke gemacht, Ocarina und ich. Also es gab da eine Zeit in Bielefeld, da haben wir, glaube ich, bestimmt 8 oder 9 Jahre jedes Jahr das Weihnachtsmärchen ausgestattet. Und das war, also damit haben wir eine Menge, ich weiß gar nicht, also wirklich Räuber, Hotzenplotz, was haben wir alles gemacht, Ocarina?
Unzählige. Also ich weiß auch, das waren unsere Anfänge. Ich glaube, da ist auch unsere Zusammenarbeit, um die Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, so ein bisschen entstanden und erfunden worden. Da haben wir eigentlich diese Großausstattungen auch ausprobiert, muss man ganz klar sagen. Und das war eindeutig unser Übergang auch ins Musiktheater. Einfach diese unzähligen, also vom Schauspiel kommend, aber eben in dieser pompösen Ausstattung, die wir uns da jedes Mal haben einfallen lassen, der Übergang zum Musiktheater und zur großen Bühne.
Die Märchenerzählung erlaubt natürlich auch etwas mehr Einsatz von Mitteln, die vielleicht im epischen Schauspiel eher nicht so gewünscht sind. Da kann man opulenter sein, spielerischer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bruno Bettelheims Buch Kinder brauchen Märchen, das in den USA in den 70er Jahren erschienen ist. Das war tatsächlich auch die Inspirationsquelle für Stephen Sondheim und seinen Librettisten James Lepine, um dieses Musical Into the Woods zu entwerfen, zu kreieren. Timo, was du gerade gesagt hast, dass deine Schallplattenaufzeichnung möglicherweise oder tatsächlich eine DDR-Einspielung war, passt auch sehr gut in den Zusammenhang. Denn während im Westen, wie gesagt, diese Märchenpflege eher verpönt war und nicht so aktiv betrieben wurde, war das in der DDR komplett anders. Da hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine kurze Irritationsphase, hat dann aber relativ schnell sich zum einen auf Karl Marx berufen und festgestellt, Märchen sind realistische Volkskunst, gleichzusetzen mit den großen Klassikern, mit Schiller und Goethe, und wurden besonders gefördert. Deswegen gibt es diese wunderbaren Aufnahmen, Filme, ganz, ganz viele Kinderbücher, die sich sagen, aktiv mit den Märchen auseinandersetzen und sie eben auch den Kindern sagen, zur Rezeption übergeben. Kommen wir nochmal zurück zu Into the Woods und ja, den Herausforderungen dieses Stückes. Wir haben 10 Darstellerinnen, aber eine ganze Anzahl mehr an Rollen, die spielen dürfen oder müssen. Wie seid ihr damit umgegangen?
Wir haben es zum Spielprinzip erklärt, glaube ich. Also es war klar, angefangen mit den Prinzen, die auch die bösen Stiefschwestern spielen, dass sich da kostümlich etwas ergeben muss, was es vor allem dem Darsteller ermöglicht, zwischen diesen Rollen ganz schnell hin und her zu switchen. Es ist ja so, dass zum Teil Umzüge gar nicht Backstage möglich sind, sondern dass auch auf der Szene eine Wandlung vollzogen wird. Und das geht so ein bisschen nach dem Puppenbauprinzip, würde ich fast sagen. Also Busen dran, Busen ab, Hut auf, Hut ab. Und die Perücke muss halt für beides passen. Dadurch entsteht eine unglaublich lustige, nicht nur Travestie, sondern ein Slapstick geradezu. Und der ist natürlich programmatisch. Weiß gar nicht, ob man es bei allen Figuren so ablesen kann, dass sie von der gleichen Darstellerin, vom gleichen Darsteller gespielt wird. Also im Beispiel des Wolfes ist es so, dass da, glaube ich, die größte Verwandlung stattfindet innerhalb kürzester Zeit. Aber das soll auch so sein. Und mich würde interessieren, ob die Zuschauer alle mitkriegen, wer das gespielt hat. Hinter der Bühne ist einiges los, muss man ganz klar sagen. Aber die Kostüme sind, glaube ich, so vorgedacht, dass sie kein Zeithindernis darstellen, sondern sie lassen sich wirklich ganz schnell umwandeln in die jeweils andere Figur mit einfachen Versatzstücken.
Ja, und im Bühnenbild ist es ja auch so. Ne? Stephen Sondheim hat ja mal schön gesagt, less is more. Das haben wir auch ein bisschen natürlich mit dem Bühnenbild auch so umgegangen. Es ist sehr, sehr vereinfacht, aber sehr poetisch. Und am Anfang stehen Stühle auf der Bühne, da sind es auch Stühle. Und in dem Moment, wo wir in den Wald kommen, fangen die Stühle an zu schweben und hängen im Bühnenraum und werden Äste und werden Bäume und verbinden sich mit dem Spiegel, mit dem Zauberspiegel, der im Hintergrund ist. Und Wir haben natürlich auf Semper 2, wie Ocarina schon sagt, da gibt es wenig Platz. Das heißt, wir müssen da ganz genau schauen, auch mit den Umzügen, wie gehen wir logistisch damit um. Aber das Ganze ist ein Baukasten und ich glaube, das ist das Spielprinzip.
Inhaltlich geht es für alle Figuren um ihre Wünsche, die sie haben, die sie auch ganz deutlich artikulieren. Die einen wünschen sich einen Prinz, die anderen möchten reich werden, die dritten ein Kind. Also Wünsche, die wir als Publikum sicher gut nachvollziehen können, vielleicht mehr oder weniger ernst nehmen. Ich weiß nicht, wer sich heute noch einen Prinz wünscht, aber der Kinderwunsch ist doch in unserer Welt heute auch noch ein großes und sehr berührendes und existenzielles Thema. Welche Bedeutung hat es für euch, das Wünschen und die Erfüllung von Wünschen?
Wir stellen ganz oft für uns fest, da reden wir tatsächlich oft drüber, dass wir in unserer Kultur oder vielleicht betrifft es auch besonders stark uns manchmal für so eine Art Belohnungsprinzip Stress auf uns nehmen, dass man immer sagt, aber dann wird etwas gut oder dann stellt sich der und der Zustand ein. Und da tun wir aber die letzten Jahre eigentlich viel für, dass wir das so ein bisschen ausklammern. Das ist nicht immer, gelingt nicht immer, aber dass wir sagen, eigentlich ist es doch so toll, jetzt und hier in diesem Moment mit den Menschen, die uns wichtig sind, das und das zu erleben. Also ich glaube, wir sind nicht frei von Wünschen. Bei uns ist es ganz oft die Zeit, die man sich wünscht, also mehr Zeit für XY. Aber da sich selber ein bisschen auszutricksen und zu verstehen, dass man das Leben eigentlich genießen muss und dankbar sein muss für die elementaren Dinge wie Gesundheit und Frieden. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns auch immer wieder mal besinnen und dann auch so zur Ruhe kommen können. Mit all dem Aufregenden, was uns täglich so ereilt.
Ja, also ein Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance, um es mal neudeutsch zu formulieren, kann ich gut nachvollziehen. Das Stück kam ja Mitte der 80er Jahre heraus, 86, 87, hatte seine ersten Premieren in den USA erlebt, wurde dann am Broadway viel gespielt. Und wenn man die Jahrzehnte noch einmal zurückdenkt, dann ist das auch die Zeit gewesen, wirklich, wo sagen der Neoliberalismus und der Turbokapitalismus so richtig nochmal Fahrt aufgenommen hat. Eine Ideologie, die ja dann auch in Zeiten der Wiedervereinigung und der Wendejahre eine große Rolle gespielt hat, auch heftig in die Kritik geraten ist. Und ich denke, dass das Stück von Sondheim und Lepine schon auch ein auf dieser Ebene eine Gesellschaftskritik ist an einer Gesellschaft, die zum Teil vielleicht nachvollziehbare Wünsche hat, aber in der Häufung, in der Eskalierung, in der Dringlichkeit, in der diese sozusagen auch erfüllt werden müssen und in der Wahl der Mittel, wie sie dann letztlich erreicht werden, eben auch problematische Seiten hat oder Schattenseiten. Findet das im Stück, in der Erzählung auch seine Widerspiegelung?
Naja, ich glaube, der Wald beinhaltet das ja. Ne? Das ist, da ist das, da gibt's das Böse. Da gibt's die Riesenen oder die Riesen. Da gibt's die Hexen. Und ich meine, wir sind ja umgeben von Riesen und Hexen. Ja, das ist ja genau die Zeit, in der wir gerade stecken.
Ich glaube aber auch, dass wir eine gewisse Lust alle dabei empfinden, Figuren stellvertretend dabei zuzuschauen, wie sie verzweifelt ihren unerfüllten Wünschen hinterher hecheln. Also ich glaube, dass man da so ein bisschen süffisant auch drauf schaut und sagt, jetzt hat es fast oder jetzt kriegt es doch nicht oder wie auch immer. Also es entlastet einen auch, den einen oder anderen Wunsch eben auch mal Wunsch sein zu lassen und sich zu entspannen und zu sagen, ach guck mal, so schön der Wald. Das ist doch alles, was wir brauchen. Mehr muss doch gar nicht.
Das war jetzt unsere Pausenklingel. Das heißt, dass unser Gespräch jetzt gleich zu Ende geht. Aber eine Frage habe ich noch an euch. Was war denn, als ihr im Märchenvorlese- oder Märchenerlebensalter war, eure größten Wünsche?
Naja, ich hatte große Ängste immer als Kind. Muss ich mal so anfangen. Ich hatte immer wahnsinnig Angst vor Krieg und vor Waffen. Und das war also meine Urangst, die ich sowieso schon mit mir mitgetragen habe. Also wir waren ja so die in der Zeit, wo auch die Atombombe tatsächlich immer die Bedrohung war. Da sind wir ja jetzt heute irgendwie wieder. Ja, aber damit bin ich groß geworden. Und ich glaube, so ein großer Wunsch war eigentlich immer Frieden, ja, das muss man schon sagen. Das war schon als Kind in mir drin.
auch, ja, würde ich unterstreichen. Ich glaube, bei mir kam auch eine große Abenteuerlust dazu. Also ich kann mich konkret an Momente des Lesens oder Zuhörens oder Schallplatte Hörens erinnern, wo ich so in die Ferne gestreift bin und wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das Leben bringt noch so viel Aufregendes. Ich will das alles, ich will das erleben und dabei sein und möglichst mittendrin.
Also rein ins Abenteuer, ja. Rein in den Wald.
Into the woods.
Into the woods. Aber bitte mit einem oder hoffentlich mit einem Happy Ending.
Oh ja.
Und ja, das, glaube ich, können wir uns alle wünschen. Für uns persönlich vielen Dank, dass ihr gekommen seid und euch Zeit genommen habt. Und natürlich auch für die Welt, die, wie wir wissen, leider keine befriedete ist. Herzlichen Dank und
danke.
Vielen Dank, vielen Dank.